Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt abonnieren und bewerten. Ich bin Marvin. Und in der heutigen Folge setzen wir die Erzählung um die TIE-Jäger fort. Möge die Nacht mit dir sein. Die Entstehungsgeschichte der imperialen TIE-Jäger.
Nie zuvor hat ein so radikaler Ansatz des Antriebsdesigns alle unsere Sicherheits- und Leistungsanforderungen bereits im Erstversuch bestanden. Es ist fast unglaublich, dass es sich um ein Produkt der ersten Generation handelt.
Eta Blatha, Qualitätssicherungsinspekteur der republikanischen Sina-Systeme über den SIE-TIE-Antrieb. Zur Zeit des Jedi-Bürgerkriegs wurde von den Sith-Lords Darth Revan und Darth Malak ein neuer Raumjäger eingeführt. Dieser entstand aus der Fusion von unterschiedlichen Technologien zu einer neuen Hybridtechnologie, die in der Sternenschmiede entwickelt und hergestellt wurde. Angetrieben wurde der Sith-Abfangjäger vom Prototypen eines Zwillings-Ionenantriebs, der zusammen mit dessen Reaktorkern einen Großteil des Chassis einnahm. Die Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit, die durch die Antriebe erzeugt werden konnte, reichte dabei bis an den Rand der Instabilität. Auf die Belange und Bedürfnisse des Piloten wurde beim Entwurf des Schiffes wenig Rücksicht genommen, weshalb auch nur die nötigsten Subsysteme installiert wurden. Zwischen 40 und 30 vor der Schlacht von Yavin experimentierte der Ingenieur Wraith Sina im Geheimen an einem alten Entwurf der Sith, der in der Entwicklung Sith-Infiltrators mündete. Während dieser Experimente gelang es ihm, den revolutionären Zwillings-Ionenantrieb zu entwickeln. Obwohl Sina sämtliche Beteiligung an dem Projekt abstreiten konnte, sollten sich Elemente des Entwurfs, wie etwa die gewölbten Flügel oder das Kugelcockpit, in späteren Entwürfen der TIE-Serie wiederfinden. In den nächsten Jahren erlangte die Handelsföderation die Patente für Sinas neues Antriebskonzept. 32 vor der Schlacht von Yavin, nach dem Konflikt um Naboo, erwirkte die Galaktische Republik aufgrund der politischen Folgen eine Freigabe der Technologie an Quad-Systemtechnik. Diese wollten ihr altes Design des Manteljägers ersetzen und entwickelten basierend auf Sinas Antriebstechnologie daraufhin den Eta II Actis-Klasse Abfangjäger und den Delta VII Äthergeist-Klasse Sternenjäger. 29 vor der Schlacht von Yavin hatte Sina seinerseits die ersten Schiffe mit einer ersten Version seines neuen Antriebs fertiggestellt, von denen einige an die Handelsföderation gingen. 22 vor der Schlacht von Yavin, kurz vor Beginn der Klonkriege, stellte Sina seinen inzwischen perfektionierten neuen Antrieb, SIE-TIE genannt, der Öffentlichkeit vor. Schon damals war vorgesehen, dass der Antrieb Energie über Solarflügel erhalten sollte. Sina hielt sich bedeckt über seine nächsten Projekte, doch sickerte durch, dass das neue Antriebskonzept zusammen mit seiner Energieversorgung, mit den damaligen Hyperraumantrieben, Lebenserhaltungssystemen und Deflektorschilden nicht kompatibel war. Diese Probleme konnten behoben werden, doch damit ein Raumschiff diese Systeme haben konnte, brauchte es einen zusätzlichen Energiegenerator, der das Schiff sowohl teurer als auch langsamer machen würde als ein Schiff, das auf solche Systeme verzichten und somit Gewicht sparen würde. Für den Entwurf seines neuen Jägers ließ er sich wiederum von den Jägern Quad-Systemtechnik inspirieren und entwarf ein Kugelcockpit mit einem segmentierten Sichtfenster, was in ähnlicher Form schon beim Eta II und beim V-Flügel-Sternenjäger verwendet wurde. Das erste Modell der Serie war der TIE-Jäger, der bei den republikanischen Sina-Systemen gebaut wurde. Dieses Schiff war der unmittelbare Vorgänger des TIE-Jägers, doch erst nach Gründung des Imperiums konnte sich das Design durchsetzen. Basierend auf diesem Design baute Sina nach dem Ende der Klonkriege 100 Stück eines TIE-Prototypen, bevor das nächste Modell in Serie ging. Diese waren widerstandsfähiger als spätere Modelle, besaßen einfache Schilde, bessere Panzerung, einen kleinen Hyperraumantrieb und zwei Erschütterungsraketenwerfer. Um diese Systeme einsetzen zu können, wurde eine zusätzliche Energiequelle eingebaut. Mit Beginn der Serienproduktion wurde jedoch diese und die zusätzlichen Systeme aus Kostengründen weggelassen, was eine Massenproduktion ermöglichte. Zu Beginn des Imperiums war der Bedarf der immer größer werdenden Flotte nach neuen Schiffen sehr groß, sodass viele Hersteller versuchten, ihre Entwürfe an das Militär zu verkaufen. So versuchten die Quad-Triebwerkswerften, ihren Raumjäger, den A7 Hunter-Abfangjäger, als neuen Standardjäger zu etablieren. Für die ersten Jahre nach den Klonkriegen sah es für viele Offiziere auch so aus, als würde ihnen das gelingen, war ihr Jäger doch manövrierfähiger als der Entwurf von Sina. Letztendlich entschied man sich jedoch für Sinas Jäger, da dieser günstiger war. Sina Flottensysteme, wie sich die Firma jetzt nannte, gelang es, mit ihren Thai-Jägern die Erwartungen der Militärs zu erfüllen. Sein Erfolg führte dazu, dass das erste Modell bald durch einen Nachfolger ersetzt wurde, den Thai-Sternenjäger. Das neue Modell besaß einige Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger und wurde nun von SFS direkt für das Militär gebaut. Sina entwickelte auch dieses Modell weiter, woraufhin der Thai-LN-Jäger in Dienst gestellt wurde. Dieser besaß einen separaten Energiegenerator für seine Laserwaffen, was einige frühere Probleme mit abnehmender Manövrierfähigkeit während längerer Kämpfe beseitigte. Der neue Jäger wurde anschließend in gewaltigen Stückzahlen gebaut. Sina konnte pro Jahr einige tausend dieser Jäger produzieren. Zudem war die imperiale Flotte in der Lage, alte Modelle mit den Verbesserungen des neuen Modells nachzurüsten, wodurch alle zuvor produzierten Thai-Jäger-Varianten nicht komplett neu produziert werden mussten. Symbol des Imperiums und Beginn der Rebellion. Die imperiale Sternenflotte erwuchs aus einer Friedenssicherungs- und Verteidigungsstreitmacht unter der alten Republik zu einem aggressiven Werkzeug zur Vereinigung und Kontrolle des Imperiums. Auch wenn die Armee die offensichtliche physische Präsenz auf den Welten unserer Untertanen darstellt, erreichen sie ihr Ziel nur mit Hilfe von Schiffen der Flotte. Oft behalten sie ihre Position nur, wenn die Flotte Abfang- und Luftunterstützung liefert. Es ist die Flotte, welche die Herrschaft über den imperialen Raum hat, was dem Imperator die Mittel gibt, um sein riesiges Reich zu einem einzigen zu verbinden. Und es ist die Flotte, die mit ihren mächtigen Schiffen und tapferen Thai-Sternenjägerpiloten das beeindruckendste und anziehendste Bild von militärischer Tapferkeit unter der neuen Ordnung vermittelt. General des ISB, Nasta, in einem Kommuniqué an alle Sektorkommandeure. Der Thai wurde zur Hauptjagdmaschine des Imperiums und stellte somit eine galaxisweite Präsenz des Imperiums dar. Durch seine Verbreitung wurde er schnell zu einem Symbol der neuen Ordnung des Imperators. Die imperiale Propagandamaschine stilisierte ihn, indem sie seine Schwächen nicht leugnete, jedoch betonte, dass die Piloten diese mithilfe intensiven Trainings und Könnens ausgleichen konnten. Thai-Piloten formten ein Elite-Korps innerhalb der imperialen Sternflotte. Jeder potenzielle Pilot musste sich in einem anstrengenden Test- und Überprüfungsverfahren unterziehen, bevor sie für das harte Thai-Trainingsprogramm zugelassen wurden. Generell gehörten Thai-Piloten mit zu den besten Piloten der Galaxis. Viele von ihnen folgten dem glorreichen und altehrwürdigen Ruf, sich an eine der Akademien einzuschreiben, die bereits in der alten Republik entstanden sind, wodurch die imperiale Sternflotte immens talentierte Piloten anlocken konnte. In den Akademien lehrte das Imperium seinen Piloten, dass ihre oberste Aufgabe ist, die Ordnung aufrecht zu erhalten, anstatt sich gegen Aggressoren zu wehren, wie es die Republik tat. Weiterhin glaubten die meisten Thai-Piloten, dass sie gegen eine feindliche Terroristenstreitmacht kämpfen würden, die entschlossen waren, ihre Familien und Heimatsysteme zu vernichten. Da es Nichtmenschen nahezu komplett untersagt war, sich bei den imperialen Akademien einzuschreiben und zum Pilotenkorps nur menschliche oder andere menschenähnliche Humanoiden, Piloten, zugelassen waren, galten sie und ihre Jäger als Beweis der menschlichen Überlegenheit über die nichtmenschlichen Spezies. Etliche Leute in der Galaxis hielten den imperialen Sternzerstörer für das wichtigste Symbol des Imperiums. Allerdings gab es nur wenige Personen, die tatsächlich mal einem begegneten. Thai-Jäger wiederum waren überall. Sie waren selbst auf dem kleinsten imperialen Kreuzer wie auch auf jedem Raumhafen und als Garnison imperialer Basen präsent. Es gab quasi keine imperiale Einrichtung, auf der kein Thai-LN-Jäger stationiert war. Sie bekämpften Schmuggler, Piraten und Widerstandsgruppen, wodurch es kaum Schiffe gab, die noch nie einem Thai-Jäger begegnet waren. In den früheren Jahren des Imperiums kämpfte der Thai-Jäger oft gegen Piraten oder Aufständische, die mit Z-95-Kopfjägern ausgestattet waren, welche als mindestens ebenso zahlreich wie der Thai-Jäger angesehen wurden. So kämpfte ab 6 vor der Schlacht von Yavin die 6. Staffel des 37. Imperialen Jagdgeschwaders unter dem Kommando des jungen Sohn Tirfel über ein Jahr gegen die Lordhan-Fanatisten, welche hauptsächlich mit dem Z-95 ausgestattet waren und besiegten sie letztendlich. Die imperialen Akademien bildeten immer mehr Piloten für die immer größere Zahl an produzierten Thai-Jägern. Als sich 2 vor der Schlacht von Yavin die Rebellenallianz formierte und dem Imperium den Krieg erklärte, sahen sich die Piloten und der Thai-Jäger einem neuen Feind gegenüber, welcher über ähnliche Ausbildung und Material verfügte.
Das Imperium hatte die Galaxis inzwischen geradezu mit TIE-Jägern überflutet, was dazu führte, dass eine große Zahl von nun überflüssig gewordenen Schiffen planetaren Milizen und Verteidigungsstreitkräften zur Verfügung gestellt werden konnte. Dies ermöglichte vielen Bewohnern der Galaxis Pilot zu werden, denen zuvor die Möglichkeiten dazu gefehlt hatten. Viele dieser Piloten sollten sich später der Rebellenallianz anschließen. Mit der Gründung der Allianz sahen sich nicht nur TIE-Piloten einem ebenbürtigen Gegner gegenüber, auch der TIE-Jäger selbst stand einem neuen Feind gegenüber. Zu Beginn des Bürgerkriegs waren die TIE-Jäger diesem neuen Gegner noch weit überlegen. So gelang es dem Imperium aufgrund seiner zahlenmäßigen und materiellen Überlegenheit, die Rebellenpiloten in ihren BTL-Y-Flügelsternenjägern und Z-95-Kopfjägern ohne größere Probleme zu besiegen. Zu dieser Zeit war der Y-Flügler der wichtigste Jäger der Rebellion und war für einige ihrer frühesten Erfolge verantwortlich, wie etwa in der Schlacht von Vinas auf Duro, der Schlacht von Anki Shor sowie der Schlacht von Denab und der Schlacht von Tarawa, in der es Y-Flüglern gelang, Sternenzerstörerflotten zu zerstören. In dieser frühen Phase waren einige der Y-Flügler noch von der in den Klonkriegen entwickelten BTL-B-Variante, doch schon bald kamen modernere Varianten wie der BTL-S3 und der BTL-A4 hinzu, von der die S3-Variante die häufigste werden würde. Doch trotz seiner starken Schilde galt der Y-Flügler dem TIE-Jäger als nicht gewachsen, insbesondere wenn er in großer Stückzahl eingesetzt wurde. Trotz einiger Verbesserungen der Rebelleningenieure und Piloten war er zu träge für einen direkten Kampf mit einem Raumüberlegenheitsjäger. Im Jahr 1 vor der Schlacht von Yavin änderte sich die Situation jedoch. In diesem Jahr entschieden sich 4 Piloten der Twilight-Staffel, zu denen auch Biggs Darklighter zählte, zu desertieren und sich der wachsenden Rebellion anzuschließen. Mit ihren 4 Jägern ergriffen die Piloten die Flucht von der Randekliptik und kehrten kurz darauf wieder zurück, nachdem diese ebenfalls zur Rebellion überlief. Zudem hatte die Incom-Gesellschaft seit den Klonkriegen an einem Nachfolgemodell des Z-95 gearbeitet, dem T-65B X-Flügel-Sternenjäger, dem X-Wing. Dieser war noch ein streng geheimes Projekt in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Incom, als das Imperiale Sicherheitsbüro den Verdacht hegte, dass Mitglieder des Incom-Design-Teams Sympathien für die Rebellen hegen könnten. Die Mitarbeiter von Incom bekamen wiederum mit, dass das Imperium plante, ihren Konzern zu verstaatlichen, um so den Bau des T-65 zu stoppen. Den Rebellen gelang es, das komplette Entwicklerteam auf Fresia mitsamt aller Prototypen und Bauplänen zum Überlaufen zu bewegen. Weitere Einsatzteams der Rebellen stahlen anschließend die restlichen X-Flügler aus den anderen Fabriken Incoms. So wurde auf Yavin 4 für einen solchen Einsatz die kurz zuvor von der Randekliptik übergelaufenen TIE-Jäger mit einem Hyperraumantrieb ausgestattet. Nachdem sie die Aufmerksamkeit der Garnison auf sich gezogen hatten, bestehend aus TIE-Jägern, die vom ISB geflogen wurden, setzten sich die 4 Piloten der Staffel mittels ihrer Schleudersitze ab und blieben somit von ihren Gegnern unentdeckt. Trotzdem kostete diese Mission einen Piloten das Leben und auch die Raumjäger der Überläufer gingen verloren, doch gelang es den 3 übrigen, die Mission zu vollenden. Mit dem Auftauchen des deutlich manövrierfähigeren X-Flüglers wendete sich langsam das Blatt gegen den TIE-Jäger. Galaktischer Bürgerkrieg. Kampf gegen die Rebellion.
Dann müssen wir sie im Nahkampf vernichten. Schicken Sie die Besatzungen zu ihren Jägern.
Darth Vader zu Tenbris. Ungefähr ein Jahr nach diesem Zwischenfall näherte sich der im Bau befindliche Todesstern seiner Fertigstellung. Mit dieser Kampfstation sollte das Hauptquartier der Rebellion ausfindig gemacht und zerstört werden. Zudem sollte seine Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu vernichten, demonstriert werden, um andere aufrührerische Elemente zum Schweigen zu bringen. Nach seiner Fertigstellung wurde er mit der Maximalkapazität an Jägern beladen, welche oft in 4er-Gruppen um die Kampfstation patrouillierten. Kurz nachdem die gefangene Prinzessin Leia Organa an Bord der Kampfstation ansehen musste, wie ihr Heimatplanet zerstört wurde, erschien der Millennium-Falke zusammen mit Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi an Bord. Als der kleine Raumfrachter im Trümmerfeld von Alderaan aus dem Hyperraum fiel, entdeckten sie einen TIE-Jäger, der auf dem Rückweg zum Todesstern war. Der Falke störte die Kommunikation des Jägers und folgte ihm zu seiner Basis. Als sie jedoch erkannten, dass es sich hierbei um eine gewaltige Raumstation handelte, waren sie bereits vom Traktorstrahl erfasst.
Nach einer erfolgreichen Befreiung der Prinzessin erfolgte die Flucht mit dem Falken. Hierbei wurden sie von 4 TIE-Jägern verfolgt, die jedoch von den Geschützen des Falken und von Skywalker und Solo zerstört wurden. Der mit einem Peilsender ausgerüstete Falke flog daraufhin nach Yavin 4, wohin ihm der Todesstern folgte. Nachdem die Baupläne des Todessterns ausgewertet waren, starteten die Jäger des Stützpunktes einen Angriff. Die feindlichen Jäger begannen den Raumkampf über der Raumstation, bevor Lord Vader seine persönliche Jägerstaffel starten ließ. Will of Tarkin hielt diesen Angriff der Rebellen für aussichtslos, weshalb er seine 7200 TIE-Jäger nicht starten ließ. Die Piloten in Vaders Jagdstaffel waren erfahren und hatten schon mehrere Abschüsse verzeichnet. Zusammen mit dem Dunklen Lord dezimierten sie die Jäger der Rebellion und verhinderten 2 Anflüge der X- und Y-Flügler. Einigen X-Flüglern gelang es jedoch, einige der TIE-Jäger auszuschalten, bevor sie selber zum Anflug auf den Todessterngraben ansetzten. 2 Jäger eskortierten hierbei Lord Vader in seinem persönlichen TIE-Prototypen. Kurz bevor dieser jedoch den letzten X-Flügler im Graben ausschalten konnte, erschien der Millennium-Falke und schoss seinerseits einen der Begleitjäger Vaders ab. Der 2. kollidierte nach einem misslungenen Ausweichmanöver mit Vader. Skywalker gelang es darauf, den Todesstern zu zerstören. Wenige Monate nach der Schlacht von Yavin befand sich Han Solo und Luke Skywalker in einem Raumfrachter in der Nähe des Planeten Geparin. Dort beobachteten sie, wie der Sternenzerstörer Reprisal eine Piratenbasis auf dem Planeten beschoss. Anschließend wandte er sich dem Frachter zu, welcher von einigen desertierten Sturmtrupplern zuvor von der Reprisal entwendet wurde. Der Zerstörer schaffte es, den Frachter mit seinem Traktorstrahl einzufangen, doch Chewbacca, welcher sich am Steuer des Falken befand, startete daraufhin auf Hans Anweisung ein Ablenkungsmanöver. Mit den Bordkanonen zerstörte er einen der TIE-Jäger, die die Reprisal gestartet hatte, um so eine improvisierte Partikelbombe zu erschaffen. Die Wrackteile des zerstörten Jägers sorgten dafür, dass der Traktorstrahlprojektor nicht mehr zuverlässig sein Ziel anpeilen konnte und so kam der Frachter frei. Die restlichen TIE-Jäger flogen anschließend Angriffe auf die Überreste der Piratenbasis. Mara Jade, welche sich zu dieser Zeit dort befand, war das eigentliche Ziel des Angriffes. Sie schaffte es jedoch rechtzeitig, in einen Bunker zu flüchten und aktivierte dort die Stützpunktverteidigungsanlagen. Mit den bodengestützten Laserkanonen zerstörte sie jeden der restlichen TIE-Jäger einzeln, wobei sie jedoch erst beim letzten Ziel merkte, auf was sie da eigentlich schoss. Im weiteren Verlauf des Krieges trafen die Rebellen noch etliche Male auf den TIE-Jäger. Nach der Flucht von Hoth und Bespin richteten die Rebellen auf Abra ihre neue Basis ein, wo sie eine eigene Staffel TIE-Jäger zusammenstellten. Diese Jäger verfügten über Schilde, verbesserte Zielerfassung, einen Hyperantrieb der Klasse 0,5 und einen Navigationscomputer, waren von außen betrachtet aber identisch mit den imperialen TIEs. Auch die Laserkanonen waren verändert, sodass sie über eine deutlich höhere Feuerkraft verfügten, jedoch nur je 6 Schuss abgeben konnten. Allerdings wurden in den ersten Missionen alle diese Jäger bis auf 2 zerstört. Aber nicht nur die Rebellion, sondern auch andere Mächte wie das Sun-Konsortium gelang es, TIE-Jäger für sich zu requirieren. 4 nach der Schlacht von Yavin reiste der Imperator persönlich zur Baustelle des neuen Todessterns und wurde bei seiner Ankunft von etlichen TIE-Jägern in Paradeformation begleitet. Wenige Zeit später stellte sich die Rebellenallianz zur vermeintlich letzten Schlacht bei Endor, in welcher etliche TIE-Jäger zum Einsatz kamen. Der Plan des Imperators war es, die Rebellenflotte durch seine Anwesenheit nach Endor zu locken, eine Flotte hinter dem Mond zu verstecken und sie dann, gefangen zwischen der Flotte und dem Todesstern, aufzureiben. In der Zwischenzeit hatte sich jedoch die TIE-Jäger-Technologie in Form des TIE-AB-Abfangjägers weiterentwickelt. Dieser neue Jäger war noch schneller und verfügte über die doppelte Feuerkraft seines Vorgängers. Zusammen mit diesem sollte der neue Jäger die Rebellenflotte in Schach halten, sodass der Todesstern ungehindert auf die Großkampfschiffe feuern konnte. Als nach Ankunft der Rebellen der planetare Schildgenerator immer noch aktiv und der Todesstern somit nicht verwundbar war, schien der Plan aufzugehen. Gefangen zwischen der Flotte um die Executor und dem Todesstern griffen etliche TIE-LN-Jäger und TIE-AB-Abfangjäger die Rebellen an und fügten ihnen schwere Schäden zu. Um länger durchzuhalten, überredete General Lando Calrissian Admiral Gyal Akbar, die feindliche Flotte im Nahkampf anzugreifen.
Nachdem aber die Schildgeneratoren zerstört worden waren, gelang den Raumjägern der Allianz ein Vorstoß auf die Raumstation. Verfolgt von TIE-Jägern und den neuen Abfangjägern flogen einige der Rebellenschiffe in den Reaktorschacht und zerstörten den Reaktor und so letztendlich auch den Todesstern. Das Imperium hatte geplant, in Zukunft alle TIE-Jäger durch den neuen TIE-Abfangjäger zu ersetzen. Doch gelang dies bis zum Tod des Imperators bei Endor nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren nur etwa 20% aller Jäger der TIE-Serie TIE-Abfangjäger. Auch konnten andere Projekte wie der TIE-Verteidiger oder der TIE-Rächer in nicht ausreichender Stückzahl produziert werden, sodass der normale TIE-Jäger noch in großer Stückzahl in den imperialen Arsenalen verblieb. In der nächsten Folge geht es weiter.